SWR 2 Kultur aktuell.
Frag doch mal einen Zeugen Jehovas, ob er 5 Minuten Zeit hat. Oder renn auf einen Hundebesitzer zu und ruf: Keine Angst, ich will nur spielen. Zu diesen wunderbar komischen Perspektivwechseln fordert Nektarios Vlachopoulos auf. Verrückt sein, statt immer nur Vernunft walten lassen. Als Slam-Poet hat er angefangen, heute steht er mehr als Kabarettist auf der Bühne, bezeichnet sich selbst am liebsten aber als Humorist. Nektarios Vlachopoulos ist mit seinem aktuellen Programm, das den Titel trägt, ein ganz klares Jein, nach langer Corona-Pause wieder live zu erleben. Doch heute ist er erstmal zu Gast im SWR 2 Samstagnachmittag. Schönen guten Tag, Nektarios Vlachopoulos.
Guten Tag.
Herr Vlachopoulos, der Mensch, der auf den Hundebesitzer zurennt, da hat jeder gleich ein Bild vor Augen und muss unweigerlich lachen. Wie kommen Sie auf sowas?
Och, wie komme ich denn auf sowas?
Also wie entstehen Ihre Texte?
Meistens entstehen die aus Zeitdruck, weil ich ein neues Programm schreiben muss. Ich werde nicht so häufig von der Muse geküsst, dass ich jetzt intrinsisch unbedingt etwas zu Papier bringen will. Es ist meistens, oh je, 3 Jahre sind schon wieder um, ich muss ein neues Programm schreiben. Dann nehme ich mir ein Jahr Zeit dafür und dann entsteht es dann doch in aller Regel in den letzten 2 Wochen.
Und dann haben Sie den Impuls, auf Hundebesitzer zuzurennen.
Dann ist man, irgendwann ist man in so einem Flow, in so einem Tunnel drin und dann fallen einem schon die witzigen Sachen ein.
Wie sind Sie durch die letzten Lockdown-Monate gekommen, die ja alles andere als witzig waren? Haben Sie da neue Ideen entwickeln können, Programme geschrieben oder brauchen Sie doch eher den trubeligen Alltag, um kreativ sein zu können?
Ich war zu Beginn des ersten Lockdowns naiv genug zu denken, dass ich aus dem Lockdown mit einem vollkommen frischen Programm rauskomme. Dem war nicht so. Also es ist tatsächlich so, kein Input, kein Output. Also wenn man wenig erlebt, dann kann man auch wenig Erlebtes verarbeiten. Also das hat auch wirklich zu Frustration geführt. Ich habe dann aber doch irgendwie Mittel und Wege gefunden, mich zu beschäftigen.
Genau, Sie haben kleinere und größere Aktionen im Netz gemacht. Man konnte sie auf Facebook und YouTube sehen. Dort mit einer Show aus dem BKA-Theater, der Berliner Kabarettanstalt, in der Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen Stefan Danziger den Wert von Kunstgegenständen geschätzt haben. Das war so eine Aktion gegen den totalen Lockdown der Kultur. Eben nach dem Motto, Kultur ist nicht systemrelevant, haben Sie da ironisch gefragt. Welche Erfahrung haben Sie gemacht?
Das hat mich absolut geistig irgendwie über Wasser gehalten. Also das war die Beschäftigung, die ich da tatsächlich gebraucht habe. Es war dann einfach so, dass man sich mit was Neuem beschäftigt hat, recherchiert hat, Pointen vorbereitet hat und das war unglaublich wichtig. Es hat uns auch näher gebracht, Stefan und mich, und wir werden auch in Zukunft irgendwie Dinge gemeinsam machen. Also vielleicht war das die eine Sache, für die der Lockdown zumindest in meinem Leben gut war.
Ein ganz klares Jein heißt Ihr aktuelles Programm und Sie sprechen sich auf der Bühne so dezidiert gegen Rassismus und Nazis aus, dass man eigentlich meinen könnte, ein Jein gibt's gar nicht bei Ihnen in Ihrem Wortschatz. Aber Ihr Programm heißt ein ganz klares Jein. Warum?
Es gibt Themen, bei denen es einfach kein Jein gibt und dazu gehört absolut Intoleranz. Aber ansonsten bin ich eher ein Mensch, der mit Polarisierung nicht viel anfangen kann. Und das ist irgendwie, wird das immer doller, dass sich Fronten bilden in der Gesellschaft. Und ich bin immer für die Grauzonen, für die Graustufen.
Um was geht's genau in Ihrem aktuellen Programm?
Es geht ein bisschen um Politik, ein bisschen um Rassismus, ein bisschen um Ästhetik, um Wortspielereien und ein bisschen um Sex und alberne Begebenheiten.
Und wie kommt das Jein dann da rein?
Ich habe versucht, in der Schaffensphase so ein bisschen zwischen den Themen hin und her zu springen und immer so ein bisschen den Kontrapunkt in der nächsten Nummer zu suchen. Es ist mir bedingt gelungen. Aber wenn man das Programm guckt, am Ende ergibt alles Sinn.
Mhm. Als Sprachvirtuose, als Sprachakrobat werden Sie immer wieder bezeichnet. Humorist, der es schafft, in seine Texte Geschwindigkeit und Präzision zu legen. Wie sehr kneten Sie Ihre Texte durch? Wie sehr arbeiten Sie an jedem einzelnen Wort vielleicht sogar?
Also früher habe ich das wirklich bis zum Erbrechen gemacht. Da war wirklich jedes Wort ganz genau so vorbereitet, wie ich es dann später auf der Bühne von mir gegeben habe. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, zumindest bei Nummern, die jetzt nicht irgendwie lyrisch sind oder bei denen es wirklich auf die Sprachakrobatik vorkommt, mir ein bisschen einen Plauderton anzugewöhnen. Das heißt, ich merke mir dann Themen und ich merke mir, worauf es jetzt hinauslaufen soll, formuliere das dann aber auf der Bühne neu. Das ist so ein bisschen, da kann man als Zuschauer in so ein bisschen mehr durchatmen zwischen den komplexeren Nummern, wenn man die Sache so angeht.
Sie haben gesagt, Politik spielt eine Rolle in Ihrem neuen Programm. Sie schrecken ja nicht vor heiklen Themen wie Rassismus zurück. Wie findet man da den richtigen Ton? Wie finden Sie den in Ihrem Programm, dass es nicht zu belehrend und zu moralisch daherkommt? Denn die Leute sind ja auch zum Lachen gekommen. Sicherlich wollen sie auch Inhalte haben, aber doch auch lachen. Wie schafft man diesen Spagat?
Ich kann Ihnen leider gar nicht sagen, ob ich diesen Spagat wirklich schaffe. Also ich habe den Anspruch an mich selbst, tatsächlich nicht zu sehr den Zeigefinger auszupacken und wirklich zu belehren. Aber vielleicht empfindet das manch eine als belehrend. Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Also es ist durchaus auch vorgekommen, dass ich mit so einer Nummer wirklich auf die Schnauze gefallen bin. Also ich wurde auch schon ausgebuht für irgendwie etwas provokative Nummern. Aber ja, ich versuche irgendwie es so zu formulieren, wie ich selbst als unterhaltsam empfinden würde.
Ein weiteres Zitat von Ihnen, Herr Vlachopoulos, ist: Kabarett, so hat man das früher genannt, wenn frisch gescheiterte Deutschlehrer auf elegante Art die frisch gescheiterten Juristen in der Politik beschimpft haben. So beginnt ein Auftritt von Ihnen in der WDR-Sendung Mitternachtsspitzen. Sie haben Germanistik und Anglistik in Heidelberg studiert und ja, tatsächlich 2 Jahre als Deutschlehrer gearbeitet, sich dann aber für die Kabarettbühne entschieden. Warum?
Weil ich gemerkt habe, dass ich ein besserer Kabarettist bin, als ich ein Lehrer geworden wäre. Also ich glaube, ich war nicht völlig unbrauchbar als Lehrkraft, aber ich habe dann doch bisweilen das Klassenzimmer mit einer Bühne verwechselt und wollte ein bisschen mehr unterhalten, als es dem Unterricht gut getan hat. Außerdem war das dann wahnsinnig anstrengend. Also die Finger von der Bühne konnte ich nicht lassen. Eine Zeit lang bin ich zweigleisig gefahren und das war wahnsinnig anstrengend. Also ich hatte zwar nur ein halbes Deputat, aber also halbes Deputat heißt nicht halbe Arbeit. Das werden die Lehrerinnen und Lehrer, die gerade zuhören, bestätigen können. Es wurde einfach zu viel und als ich dann gemerkt habe, dass ich dann abends irgendwie aus Hannover zurückgefahren bin mit dem Auto, um am nächsten Morgen zur ersten Stunde zu unterrichten und dann, als ich dann Sekundenschlaf hatte auf der Autobahn, da habe ich gedacht, okay, nee, eins von beiden muss weg und die Kunst sollte es nicht sein.
Mhm. Als Schüler stelle ich mir das lustig vor, Gedichtinterpretation nicht ganz so trocken, wenn Sie das unterrichten. Haben Sie diesen Schritt jemals bereut? Jetzt gerade während der Lockdown-Phase wäre eine sichere Anstellung als Lehrer sicherlich leichter gewesen.
Ja, wenn, dann hätte ich es da bereuen müssen. Und da ich auch während des Lockdowns immer noch zu meiner Entscheidung stand, glaube ich auch felsenfest daran, dass ich es auch nicht mehr bereuen werde.
Sie haben als Slam-Poet angefangen, das haben wir schon mal gesagt, und das spielt heute sicherlich auch bei Ihren Programmen noch eine Rolle, dass Sie daherkommen. Wie hat sich das dann bei Ihnen weiterentwickelt?
Wie hat sich das weiterentwickelt? Ein großer Hamburger Veranstalter hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mal eine Soloshow spielen will. Zu der Zeit hatte ich noch die feste Absicht, ins Beamtentum einzusteigen. Ich habe den Vorschlag dann erstmal zur Seite geschoben. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, wie es doch irgendwie in mir gebrodelt hat. Kann ich das? Kann ich so ein Publikum einen ganzen Abend lang unterhalten, ich alleine? Und dann wollte ich es doch herausfinden, bin auf den Veranstalter wieder zugegangen und wir haben dann einen Abend gemeinsam bestritten. Und das hat so viel Freude gemacht, dass ich direkt die Woche drauf habe ich mir dann die Bahncard 100 geholt und habe gesagt, ich möchte das jetzt machen.
Nektarios Vlachopoulos, das ist der Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. Das sagen Sie selbst über sich und mokieren sich ein wenig darüber, dass Sie zu internationalen Festivals eingeladen werden, um die Migrationsseite abzudecken oder darüber in Talkshows zu reden. Das wäre eigentlich gar nicht Ihr Thema, wenn es selbstverständlich wäre, dass Deutsche nicht nur Müller oder Meier heißen können. Warum ist das immer noch so?
Ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, es wird besser. Also als ich zur Schule gegangen bin, da war ich eine Zeit lang der einzige Grieche an meiner Schule und da hatte ich auch keinen Vornamen. Da haben mich alle Mitschülerinnen und Mitschüler einfach immer nur als Griech bezeichnet. Ich habe das Gefühl, die Leute gewöhnen sich dran, dass nicht jeder Thomas Müller heißt. In den USA ist es ja zum Beispiel überhaupt nicht so und auch in Großbritannien nicht. Als ich in England meinen Assistant Teacher gemacht habe, da war es so, da haben mich die Leute gefragt, Nektarios, okay, where are you from? Und dann habe ich gesagt, from Germany. Ah, Germany, I love Germany. Niemand ist auf die Idee gekommen zu fragen, well, that's not a German name. Man hat das einfach so hingenommen. Hier fragt man doch noch nach, aber ich habe das Gefühl, es wird weniger.
Sie haben diese Erfahrung in Ihrem ersten Programm verarbeitet. Niemand weiß, wie man mich schreibt, heißt das. Und darin erzählen Sie aber auch von Ihrer Kindheit im Kraichgau in Oberderdingen auf der Grenze zwischen Baden und Württemberg. Und da sind noch mal ganz andere Konflikte zutage getreten. Was haben Sie da erlebt?
Die Feindschaft zwischen den Badnern und den Württembergern, das ist irgendwie so ein Mikronationalismus, den man irgendwie nur belächeln kann. Aber ja, ich weiß auch nicht. Aber auch das verschwindet, glaube ich. Also die Menschen, die bleiben ja nicht mehr da, wo sie geboren sind. Wohl oder übel wird das über die Dauer aussterben.
Und jetzt geht's für Sie wieder los mit Live-Auftritten. Anfang August zum Beispiel in Bad Dürkheim, dann weiter rauf nach Köln und Düsseldorf. Wie fühlt sich das nach der langen Pause an, wieder auf der Bühne zu stehen? Ist das noch ein bisschen ungewohnt, ein bisschen Fremdeln oder einfach nur große Freude?
Ich muss zugeben, ich habe am Anfang ein bisschen gefremdelt, weil ich einfach über diese lange Dauer, also 8 Monate lang, war ich nicht mehr vor Publikum. Da habe ich irgendwann angefangen zu hinterfragen, warum ich das eigentlich mache und ob ich überhaupt irgendeine Existenzberechtigung auf der Bühne habe. Also ich habe dann irgendwie gedacht, Mensch, was legitimiert mich irgendwie dazu, auf eine Bühne zu gehen und den Leuten irgendwas zu erzählen? Und dann dachte ich, oh mein Gott, vielleicht finden die Leute irgendwann raus, dass überhaupt nichts Besonderes an mir ist und dann wollen die gar nicht mehr Geschichten von mir hören.
Also Selbstzweifel haben
absolut, Sie da absolut.
Entwickelt.
Je länger ich nicht aufgetreten bin, also wenn man ständig vor Publikum steht, dann hinterfragt man das gar nicht mehr. Ne? Dann ist es halt vollkommen normal. Ja, das ist mein Job, ich gehe da raus und dann bringe ich die zum Lachen. Aber wenn man das dann eine Weile nicht mehr macht, dann fängt man an, drüber nachzudenken. Jetzt hatte ich ja wieder ein paar Auftritte. Am Anfang habe ich auch ein bisschen gefremdelt und habe ein bisschen gebraucht, um irgendwie mein Timing wiederzufinden. Aber ich bin frohen Mutes, dass das jetzt alles wieder wird. Also ich habe wieder Freude dran.
Das ist schön und das ist so wichtig, weil das haben wir alle so vermisst. SWR2 erfüllt Musikwünsche und Sie haben sich von der Band Lampe Thorsten gewünscht. Was ist das für eine Band? Was ist das für ein Lied und warum gefällt Ihnen das?
Lampe, das ist ein Duo bestehend aus Tillmann Klaas und Julian Heiden. Und Tillmann, der Frontmann von Lampe, ist einer meiner besten Freunde. Und das gibt's auch ganz selten, dass man mit jemandem gleichzeitig befreundet ist und auch noch gleichzeitig Fan seiner Kunst. Und Tillmann Klaas ist das in Personalunion.
Das ist schön. Und was passiert in dem Lied Thorsten?
Thorsten ist quasi die Inkarnation des Normalen, des Prototypischen, des absolut unaufregenden Menschen. Und das wird in diesem Lied besungen.
Und das hören wir jetzt zusammen. Wir hören Ihren Musikwunsch, Thorsten von der Band Lampe. Ganz herzlichen Dank, Nektarios Vlachopoulos.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.